Halleluja. Was sind die drei wichtigsten Fragen im Leben eines jeden Menschen? Wer bin ich? Wofür bin ich hier? Und aus welcher Quelle speise ich mich? Diese Fragen suchen immer nach Antworten und jeder Mensch versucht sie für sich zu beantworten. Jeder beantwortet sie in irgendeiner Weise sogar für sich, auch wenn die Antworten oft katastrophal sind. Ich kann mein Leben ausrichten nach Karriere. Hey, ich will im Leben was erreichen, ich will die Karriereleiter rauf, ich will Geld verdienen, ich will mein Haus früh abbezahlt haben, was auch immer. Ich kann mein Leben aufbauen auf Familie. Oh, ich gründe Familie, meine Kinder sind mein Leben und mein Ehepartner ist mein Leben. Das geht auch. Ich kann aber auch das machen, was viele heute machen, die sich als Konsument verstehen, sagen, hey, ich genieße alles, was das Leben mir so gibt. Alles erlaubt und auch so ein bisschen das nicht ganz so Legale und genieße und genieße und genieße und baue mein Leben darauf auf und beantworte mir die drei Fragen mit diesen Dingen oder mit anderen Dingen. Und durchaus, die müssen nicht schlecht sein per se. Aber was passiert, wenn diese Sache, auf die ich mein Leben aufbaue, wegbricht? Wenn ich zu alt bin, um vielleicht Karriere zu machen, oder man kickt mich raus, weil die Jüngere kommen oder Bessere da sind. Wenn meine Kinder alle ausgezogen sind und die mich vielleicht mit dem Arsch nicht mehr angucken, soll es geben. Was bist du dann noch? Wer bist du dann noch? Wozu bist du dann noch auf der Welt? Was ist dann die Quelle, aus der du deine Energie ziehst? Wenn all das, was du mit Genuss bisher verbunden hast, dich vielleicht todkrank gemacht hat oder nicht mehr bezahlbar ist. Ich will gar nicht von Krieg oder diesen Dingen reden, die ja auch geschehen könnten. Heute in dieser wahnsinnigen Zeit ist alles möglich. Was bleibt dann noch, wenn die Währung nichts mehr wert wäre? Ich glaube, und hört mir bitte zu, ich glaube, dass jeder von euch einzigartig gemacht ist von Gott. Ich meine, das ist eine Plattitüde, das hört man oft, gerade in christlichen Gemeinden. Ja, jeder ist einzigartig, ja, wunderschön. Aber was wäre, wenn das stimmt? Wenn du, wie du bist, nicht einen Zufallsgenerator entwickelt hat oder irgendein Algorithmus dafür gesorgt hat, dass du die Gene eben zugeteilt bekommen hast. Was wäre, wenn das stimmt, was die Bibel sagt? Du bist wunderbar und einzigartig geschaffen von Gott. Und es ist egal, selbst wenn du aus der Vergewaltigung entstanden wärst oder im Waisenhaus groß geworden bist, weil deine natürlichen Eltern dich abgelehnt haben. Es verändert diese Tatsache nichts, dass Gott es war, der dich geschaffen hat, und zwar einzigartig. Keiner auf der Welt hat deinen Fingerabdruck. Keiner auf der Welt hat deine Stimme. Du bist unique, du bist einzigartig. Du bist nicht verwechselbar. Selbst eineiige Zwillinge haben Unterscheidungsmerkmale. Keiner ist gleich. Jeder ist besonders. Nicht, weil wir das irgendwie medizinisch oder wissenschaftlich vielleicht jetzt so erklären können, sondern weil da ein Schöpfer hinter steckt, der dich gemacht hat mit einem Ziel und mit einer Absicht. Und dass du hier bist, in dieser Generation, nicht vor 100 Jahren oder vor 1000 Jahren, sondern heute, ist Absicht. Verstehst du, es ist nicht Zufall, du bist nicht zufällig gerade jetzt hier am Leben. Oh, sei dankbar, dass du gerade jetzt hier lebst. Sei dankbar, dass du in diesem Land leben darfst. Das sind unbeschreibliche Vorteile gegenüber der meisten Menschen auf dieser Welt. Aber du kannst dafür nichts. Er hat das gemacht. Er hat dich hierher gebracht, zu diesem Punkt. Du hast dein ganzes Leben gebraucht, um hier anzukommen, wo du jetzt gerade bist, heute in diesem Gottesdienst, egal wie alt oder jung du bist. Gott hat dich ausgestattet mit individuellen Merkmalen und mit einer individuellen Berufung. Und wenn du diese Berufung wieder ins Auge fasst, Firas hat eben darüber gesprochen und dieses Seminar wird sich massiv darum drehen, es ist mega wichtig, dass du da bist. Aber wir werden hier schon sozusagen einen Einstieg in das Seminar machen. Heute und auch das nächste Mal, wenn ich dran bin. Das Thema ist einfach zu zentral und zu wichtig. Und wir werden uns ein Buch anschauen. Schon ein älteres Buch. Bill Hybels hat es geschrieben und es ist wahrscheinlich eins meiner Top 10 Bücher aller Zeit, wenn es um Veränderungen in meinem Leben geht. Wenige Bücher haben mich so verändert, nachhaltig, wie dieses Buch. Ich habe es gelesen, fertig gelesen am 27.12.2011. Das ist schon ein paar Jahre her. 2012 habe ich hier drüber gepredigt, hier in dieser Gemeinde. Waren viele von euch noch nicht da? Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch. Der Titel war genau derselbe wie das Buch. Mach den ersten Schritt. Und heute werde ich aus diesem Buch ein bisschen was vorlesen. Ich habe ein bisschen was eingescannt, das ist ein bisschen größer und ich kann es leichter lesen. Das ist für Leute über 40 ganz hilfreich. Ich kann euch nur sagen, als ich dieses Buch, dieses kleine Buch las, da ahnte ich nicht, wie sehr es mein Leben nachhaltig verändern würde. Es ist kein Holzhammer zur Evangelisation. Es macht dir kein schlechtes Gewissen, so nach dem Motto, man kann ja nie genug evangelisieren. Es ist kein Quotendenken nötig, dass du wieder irgendeine Strichliste oder eine Kerbe machst für jeden, den du zu Jesus geführt hast. Das ist alles überhaupt nicht, worum es hier geht. Damit bin ich groß geworden. Das kannte ich früher, diesen Druck, 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 Druck. Und das hat mir nicht geholfen. Stattdessen geht es um Liebe. Und um das Grundverständnis, wer bin ich denn? Warum bin ich denn hier, wenn im Himmel alles besser ist? Was mache ich hier? Jahre, Jahrzehnte verschwende ich hier auf diesem Planeten. Dabei wartet der Himmel doch auf mich. Ich bin doch von neuem geboren. Ich weiß doch, wo ich hier ankomme nach diesem Leben. Es gibt einen Grund, warum wir alle noch hier sind. Und diesen Grund oder die Beschreibung dafür nennt die Bibel Geistesgaben und Dienstgaben zum Beispiel. Da könnten wir jetzt viel drüber reden. Welche Gaben hat Gott dir gegeben? Oder anders gesagt, der Heilige Geist ist der Träger aller Gaben. Und wenn du von neuem geboren bist, hast du diesen Geist in dir. Und er wird diese Gaben freisetzen, die du für deinen Lebensauftrag brauchst. Gemeindlich gesprochen könnte man sagen, bist du für einen Kinderdienst berufen? Sollst du Kinder segnen und Richtung den Herrn führen? Das ist ein wundervoller Dienst. Sollst du in der Technik dafür sorgen, dass wir hier mit Lichtern und allem Möglichen so unterstützt werden und so wachgehalten werden vielleicht auch manchmal, dass wir die Botschaft mitbekommen, die hier abläuft? Bin ich jemand, der hier in der Anbetung mitdient, der Instrumente spielt oder singt und mir dabei hilft, Dinge loszulassen, die gerade schwer in meinem Leben sind, um mich zu öffnen für das Evangelium, was danach gepredigt wird. So gibt es viele, viele Möglichkeiten, wo Gott dich gebrauchen kann, das zu tun. Aber von all diesen Dingen will ich überhaupt nicht reden. Das ist gar nicht Thema dieses Vortrags, dieser Predigt. Sondern es geht heute um den Kern von allem. Um deine kleine Welt. Philos hat das eben genauso genannt. Deine kleine Welt. Die kleine Welt, die so klein ist, dass ich sie wahrscheinlich gar nicht kenne. Ich habe wahrscheinlich deinen Briefträger noch nicht gesehen. Oder die Kassiererin in deinem Supermarkt. Oder deinen Nachbarn rechts und links. Deine Verwandten, deine Freundesklicke, die Leute, mit denen du Sport machst, wo du ein Hobby mitteilst. Die kenne ich vielleicht gar nicht. Und wenn ich sie kennen würde, hätte ich keinen Zugang, weil mich kennen sie nicht. Aber ich kenne sie. Du bist Teil einer kleinen Welt, jeder von uns hat seine kleine Welt. Und ich glaube von Herzen, jeder von uns hat Verantwortung für diese kleine Welt, weil es deine ist. Und der beste Pastor, der beste Prediger kann deine kleine Welt nicht für Jesus erreichen, weil er keinen Zutritt hat. Aber du hast ihn. Es geht um den sensiblen Umgang mit Menschen. Wisst ihr, man sagt, 10.000 Schritte ist ungefähr die Strecke, die man so an einem ganz normalen Tag zurücklegt. Gut, einige sitzen ein bisschen mehr, die gehen vielleicht ein paar tausend Schritte weniger. Ich versuche immer so die 10.000 zu schaffen am Tag, ist eine gute Sache. Einige machen vielleicht doppelt so viele. Aber wenn du 10.000 Schritte am Tag zurücklegst, dann hast du in so einem durchschnittlichen Leben von 80 Jahren, hast du etwa 185.000 Kilometer hinter dich gebracht. Mit deinen zwei Füßen, das ist schon eine Menge Holz. Das ist viermal rund um die Erde. Viele Schritte, oder? Die Frage ist, nutze ich diese Schritte weise? Ich lese jetzt etwas, ich lese es genauso vor, wie es im Buch steht, da wird noch Rasse genannt, das sagt man heute nicht, man wird mal Ethnie sagen. Ich lese es so, wie es steht. Die Amerikaner haben ja noch ein bisschen anderes Vokabular. Mir geht es um die Botschaft dahinter und ich glaube, die wird euch ansprechen. Bill Hybels schrieb, gehen wir einmal davon aus, dass man einen durchschnittlichen Raum mit etwa 10 Schritten durchqueren kann. Die Frage, die ich im Folgenden zu beantworten hoffe, lautet, was wäre, wenn 10 Schritte, das ist nur ein Tausendstel der täglichen Durchschnittsstrecke, Auswirkungen auf die Ewigkeit hätten? 10 Schritte. Wenn ja, dann könnte dieser Umstand doch durchaus etwas daran ändern, wie sie gehen. Dieser Zusammenhang wurde mir vor vielen Monaten bei einem Mittagessen im Süden des Landes ganz plötzlich bewusst. Hunderte von Menschen unterschiedlichster Herkunft und Rassen hatten sich im Saal eines Hotels versammelt und ich hatte das Gefühl, diese Veranstaltung würde für uns alle eine interessante Erfahrung werden. Als alle Teilnehmer, mit denen ich an einem Tisch saß, beisammen waren, stellte ich fest, dass unsere Unterschiedlichkeit noch weit über Rasse, Altersspanne, Hintergrund, Beruf und Religionszugehörigkeit hinausging. Der Moderator der Veranstaltung sagte ein paar einführende Worte und bat dann jeden Teilnehmer, sich vor dem Essen kurz vorzustellen, woher er kam, was er beruflich machte und weshalb er an dieser Veranstaltung teilnahm. Währenddessen entdeckte ich an meinem Tisch genau mir gegenüber einen hochgewachsenen Afroamerikaner. Als er an der Reihe war, sich vorzustellen, ging aus seinem Namen hervor, dass er Moslem sein musste. Irgendwann später dann, das Programm war etwa zur Hälfte vorbei, trafen sich unsere Blicke über den Tisch und mitten in lebhaftem Gesprächslärm und klapperndem Geschirr formulierte er lautlos die Worte, ich mag Ihre Bücher. Automatisch drehte ich mich um, um nachzuschauen, ob da vielleicht noch ein anderer Autor an den Tisch getreten war. Als ich feststellte, dass das nicht der Fall war, wandte ich mich dem Mann wieder zu, mit fragender Miene auf mich selbst und entgegnete ebenso, meinen Sie mich? Mit einem breiten Grinsen erwiderte er jetzt mit Stimme, ja, lassen Sie uns nach dem Essen reden. Ja, ich war jetzt wirklich neugierig, das machen wir. Die Veranstaltung nahm ihren Lauf, während ich mit dem Kopf darüber zerbrach, welche vernünftige Erklärung es wohl dafür geben mochte, dass dieser doch eindeutig muslimische Mann meine eindeutig christlichen Bücher gelesen hatte. Nach dem Essen winkte er mich zu sich und begann gleich, die Puzzleteile zusammenzufügen. Mir ist inzwischen klar, dass meine Bemerkung Sie wahrscheinlich etwas irritiert hat, weil Sie mich für einen Moslem halten, begann er. Ich versuche zwar in der Regel in Situationen wie dieser unvoreingenommen zu sein, entgegnete ich lachend, aber ich muss gestehen, dass ich, was Sie angeht, ziemlich neugierig bin. Als er mir seine Geschichte erzählte, ging mir wieder ganz neu auf, welche Kraft die persönliche Evangelisation hat. Die Erkenntnisse, die Gott mir durch den Kontakt und das Gespräch mit diesem Mann schenkte, warfen ganz neues Licht darauf, wie der Heilige Geist im Leben von Christen wirkt, wenn ihre Beziehung zu Gott dynamisch und lebendig bleibt. Nach dieser Begegnung dachte ich 3 Wochen lang über das nach, was der Mann gesagt hatte, und wurde dabei immer ehrfürchtiger in Bezug auf das, was im Leben von Menschen, die Jesus nachfolgen, passieren muss, damit ihr Leben Auswirkungen auf das andere Menschen hat. Der besagte Mann, der bei dem Essen mit mir zusammen an einem Tisch gesessen hatte, war den größten Teil seines Lebens Moslem gewesen. Er betonte, dass die Tatsache, ein afroamerikanischer Moslem im Süden der USA zu sein, und das auch noch in der Branche, in der er zurzeit tätig war, sein Leben oft ziemlich ungemütlich machte.
Es ist oft wirklich nicht leicht, meinte er. Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, dass ich bei geselligen Zusammenkünften oft meine liebe Mühe gehabt habe. Und in meinem Beruf muss man sich auf vielen Cocktailpartys und anderen Abendveranstaltungen sehen lassen. Ich habe dabei so meine ganz eigene Vorgehensweise entwickelt. Ich komme so spät wie irgend möglich, nehme dankend etwas zu essen und ein Getränk an und konzentriere mich dann ganz darauf, Geschäftskontakte zu knüpfen, soweit das möglich ist. Irgendwann stehe ich dann unweigerlich allein da, irgendwo an eine Wand gelehnt oder einsam in einer Ecke. Sobald ich das Gefühl habe, dass ich jetzt, ohne gegen die Etikette zu verstoßen, gehen kann, leite ich diskret meinen Abgang ein und verlasse die Party. Das ist einfach etwas, womit ich zu leben gelernt habe. Ich bin es gewohnt. Eines Abends war ich wieder einmal auf einer solchen Party. Wie üblich gab es auch hier verschiedene Grüppchen von Menschen, die zusammenstanden und miteinander plauderten. Ich gehörte zu keinem dieser Grüppchen, aber das war ich, wie gesagt, ja schon gewohnt. Irgendwann entdeckte ich dann auf der gegenüberliegenden Seite des Raums einen Mann, der in ein Gespräch mit ein paar Personen seinesgleichen vertieft war, wenn Sie so wollen. Plötzlich ließ er seinen Blick durch den Raum schweifen und entdeckte dabei mich, wie ich am anderen Ende des Raumes allein in der Ecke stand. Und dann passierte Folgendes. Er löste sich aus seinen Gesprächsgrüppchen, kam quer durch den Raum, direkt auf mich zu und streckte mir seine Hand entgegen und stellte sich mir vor. Und wissen Sie, das kam alles so locker und ungekünstelt, irgendwie ganz natürlich, fuhr der Moslem fort. Wir unterhielten uns dann darüber, was wir beruflich so machten, über unsere Familien, die Geschäfte und über Sport. Irgendwann kamen wir dann auf Glaubensdinge zu sprechen. Ich riskierte es, mich als Moslem zu outen. Und ich war ehrlich gesagt etwas unsicher, wie er wohl darauf reagieren würde. Er sagte allerdings nur, dass er Jesus Christus nachfolge, aber zu seiner Schande gestehen müsse, dass er so gut wie gar keine Ahnung vom Islam habe. Sie können sich vielleicht denken, wie überrascht ich war, als er mich fragte, ob ich ihm nicht den Gefallen tun könnte, ihm irgendwann bei einer Tasse Kaffee die Grundaussagen des Islam zu erklären. Können Sie sich das vorstellen? Er sagte, er sei von Natur aus ein neugieriger Mensch und interessiere sich wirklich für meinen Glauben und für die Gründe, weshalb ich Moslem sei. Als wir uns das nächste Mal trafen, waren meine Zweifel an der Echtheit seines Interesses für meinen Glauben schnell zerstreut. Er gab sich wirklich Mühe, mein Leben und meinen Glauben zu verstehen. Von da an trafen wir uns meist mindestens einmal pro Woche. Und jedes Mal, wenn ich ihm gegenüber saß, war ich wieder verblüfft darüber, was für ein interessierter, aufmerksamer und einfühlsamer Zuhörer er war. Und dann habe ich bei einem unserer Treffen sogar die Chance genutzt, ihn nach seinem Glauben zu fragen. Ich war als Kind christlich erzogen worden, hatte mich aber wieder von Gott abgewandt, vom gesamten Glauben, ja von allem, was damit zu tun hatte, weil es in der Gemeinde, in die wir gingen, unglaubliche Rassenvorurteile gab. Mit einer solchen Art von Christentum wollte ich nichts zu tun haben, geschweige denn selbst dazugehören. Als ich mir jetzt seine Geschichte anhörte, beschrieb er sehr geduldig, warum er sein Leben an diese Person namens Jesus Christus ausgeliefert hatte. Ich konnte kaum glauben, wie einfach es war, über dieses Thema zu reden, wie respektvoll und sensibel er mir seine Liebe zu Gott nahebrachte. Trotz unserer tiefgreifenden Glaubensunterschiede wurden wir schnell Freunde. Eine Zeit lang trafen wir uns weiter regelmäßig, um über die unterschiedlichen Schattierungen unserer Glaubenserfahrungen zu sprechen. Manchmal bat er um ein paar Tage Bedenkzeit, um sich Antworten auf meine Fragen zu überlegen. Dann wieder wusste er ganz genau, was mir Mühe bereitete und schien genau die passenden Worte zu finden, um das Durcheinander zu entwirren. Und schließlich kam der Tag. Ich erinnere mich noch, dass ich alleine war, als es passierte. Da fühlte ich mich gedrängt, zu Gott zu beten. Ich kniete mich neben mein Bett und sagte Gott alles, was ich empfand. Und am Ende vertraute ich mein Leben Jesus Christus an. Und innerhalb einer Woche veränderte diese eine Entscheidung wirklich alles in meinem Leben, wirklich jede kleine Einzelheit. Ich war innerlich von diesem Lebensbericht sehr berührt. Die Geschichte war wirklich ergreifend. Von meinen Büchern hatte er im Leitungskreis seiner Gemeinde gehört, in den er vor kurzem berufen worden war.
Seine Schritte im Glauben zeigten auch bereits erste Auswirkungen in seiner Familie, denn einige seiner Angehörigen beschäftigten sich mittlerweile ebenfalls intensiv mit dem christlichen Glauben und hatten konkrete Schritte in diese Richtung unternommen. Er hatte wirklich ein völlig neues Leben begonnen. Eines, das in die Gemeinschaft, die Kraft und die rettende Gnade Jesu Christi eingebettet war. Als ich irgendwann an einem schwülen Nachmittag im tiefen Süden der USA im Saal eines sterilen Hotels stand, der sich langsam leerte, da hielt ich meinen ganz eigenen privaten Dankgottesdienst ab, indem ich Gott dafür dankte, dass er diesen Mann gerettet hatte. Ich dankte Gott dafür, dass er das Leben dieses Mannes und damit wahrscheinlich auch das seiner unmittelbaren Familie für immer verändert hatte. Und das alles, weil ein Mann sich die Mühe gemacht hatte, den ersten Schritt zu unternehmen und auf jemanden zuzugehen. Ich habe gestern Abend mit einem Freund telefoniert, ist auch Pastor. Hat gerade eine Herausforderung. Und er sagte mir, Bernd, ich habe nicht so viel Zeit. Können wir Schluss machen? Ich habe eine Einladung heute Abend. Sag ich, ja, wo gehst du denn hin? Aber wir haben gute Freunde, die sind Moslems. Und in denen sind wir schon ganz lange dran. Wir sind ihnen Freunde. Sie haben sich nicht bekehrt bis jetzt. Und sie haben uns heute Abend eingeladen, mit ihnen Ramadan zu feiern. Und wir gehen dahin, sagt er. Wir gehen dahin. Nicht, weil wir Ramadan toll finden oder das Ganze, sondern weil wir die Leute zu Jesus lieben wollen. Das sind Schritte, die nicht immer angenehm sind. Schritte, wo wir uns nicht für verstellen müssen. Aber wir glauben, Jesus Christus ist der einzig wahre Gott. Definitiv. Aber die Menschen, die verloren gehen, ob sie an Allah glauben oder an die heilige Mutter Maria oder an gar nichts oder an sich selbst, sie sind alle gleich verloren, weißt du? Und sie brauchen alle gleich einen Retter, so wie wir den gebraucht haben, jeder von uns. Ich wäre doch heute nicht hier ohne meinen Retter. Ich war doch genauso verloren, mit oder ohne irgendeine Religion. Ich lese noch was aus dem Buch. Ich glaube, Gott wollte mir mit dieser Geschichte etwas deutlich machen. Und das hatte mit viel mehr zu tun, als nur damit, dass ein Mann zum Glauben an Jesus Christus kam. Es war, als würde Gott selbst sagen, wenn du dir ein wenig Zeit nimmst, um über diese Geschichte nachzudenken, dann schenke ich dir eine Idee, die dich sehr lange motivieren wird. Und noch während ich darüber nachdachte, konnte ich mir ganz genau vorstellen, wie sich die Situation aus der Perspektive des Christen auf der besagten Cocktailparty dargestellt hatte. Er verlebte einen geselligen Abend und war mit etwas beschäftigt, das ich immer als Wohlfühlgespräche im vertrauten Kreise bezeichne. Er war Teil einer Gruppe, in der ihm der Umgang mit den anderen leicht fiel. Es war für ihn nicht schwer, sich dort einzubringen. Die Situation hatte absolut nichts Bedrohliches und es war eher unwahrscheinlich, dass etwas Riskantes oder Unerwartetes passieren würde. Er hätte deshalb auch allen Grund gehabt, in diesem Wohlfühlkreis zu bleiben, einem Ort, den wir wohl alle kennen und gelegentlich genießen. Aber weil da ein Mann offensichtlich ungewollt, allein und isoliert in der Ecke stand und ihm das Unbehagen ins Gesicht geschrieben stand, verließ dieser Christ seine Wohlfühlzone und machte den ersten Schritt, indem er auf den anderen zuging. Es war wie ein Gedankenblitz gewesen, als er den Heiligen Geist aufmunternd sagen hörte, wieso gehst du nicht darüber zu dem Mann und gibst ihm einfach freundschaftlich die Hand? Vielleicht hat er ja Lust, sich zu unterhalten. Und er braucht ein wenig Aufmunterung. Wer weiß, was sich daraus ergibt. Noch während ich darüber nachdachte, wurde mir bewusst, dass der besagte Mann durch die Führung des Heiligen Geistes nicht nur etwas gesehen und gehört hatte, sondern er hatte außerdem etwas empfunden, das ihn veranlasste, aktiv zu werden. Der Geist Gottes, der in ihm lebte, bewirkte ein solches Mitgefühl mit diesem Mann, der da ganz alleine und ausgeschlossen stand, dass der Christ sich bei seinem Wohlfühlkreis entschuldigte und in Richtung unbekanntes Terrain ging, wie ich es nenne. Dieser Bereich ist fremdes, unerforschtes Gebiet. Der Christ hatte keine Ahnung, was passieren würde, wenn er dem Unbekannten die Hand gab. Er hatte keine Ahnung, in welche Richtung sich ein mögliches Gespräch entwickeln würde. Ja, er war nicht einmal sicher, ob es überhaupt zu einem Gespräch kommen würde. Er war unsicher, wie der andere auf ihn reagieren würde, aber mittlerweile war er bereits fest entschlossen. Er wollte jetzt wissen, was Gott vorhatte. Meiner Meinung nach tut Gott innerhalb des unbekannten Terrains die wunderbarsten Dinge. Mir fiel keine andere Geschichte ein, die eine so nachhaltige Wirkung auf mich gehabt hätte. Aber woran lag das? Ich nervte Gott weiter. Was ist an dieser Geschichte so Besonderes? Ich kam zu dem Schluss, dass sie so viel Kraft hatte, weil sie mir den Rahmen für etwas lieferte, worüber ich schon seit meinen eigenen Entscheidungen vor über 30 Jahren nachgedacht hatte. Persönliche Evangelisation kann wirklich so einfach sein, dass man nur den ersten Schritt auf jemanden zuzumachen braucht. Ein paar ganz gewöhnliche, vom Heiligen Geist gelenkte Schritte können wahrhaft außergewöhnliche Auswirkungen haben. Silvia zum Beispiel. Silvia kannte ich vor 10, 15 Jahren noch nicht. Aber Silvia brachte uns Pizza. Silvia und ihre Tochter Anja kamen immer wieder vor unserer Haustür und immer wieder gab ich ihnen eine Predigt-CD mit. Ein schönes Trinkgeld, Predigt-CD und das war's. Und irgendwann tauchte sie in der Gemeinde auf, Jahre später. Bekehrte sich, auch ihre Tochter, und ist seitdem regelmäßig hier. Wenn sie hier ist, sie kommt immer zu mir, mich zu begrüßen, jeden Sonntag. Was war der Grund? Ein kleiner Schritt, hier ein kleines Geschenk. CD, eine Predigt, kleiner Schritt, nichts Großes. Dieser erste Schritt, ja, aber ich schäme mich dann da oder was wenn sie es nicht will. Kleine erste Schritte, weißt du, die Bequemlichkeitszone ist für viele Christen einfach ihre Passivität. Manchmal ist es auch Rebellion gegen Gott. Warum sage ich das? Weil manche Leute Menschen nicht lieben. Manche Christen lieben Menschen nicht. Was heißt das? Ja, sie meiden Menschen. Sie vermeiden Gemeinschaft, sie vermeiden, selbst in der Gemeinde kann das passieren, Leute kommen nicht, bleiben nicht nach dem Gottesdienst da, um noch ein bisschen mit anderen zu sitzen, weil sie entweder unsicher sind oder einfach Menschen nicht lieben. Aber Gott hat uns ja das Instrument der Buße gegeben, oder? Wir können sagen, Gott, vergib mir. Weil weißt du, was das wichtigste Gebot der ganzen Bibel ist? Liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das wichtigste Gebot. Wenn du das nicht machen, kann man all die anderen Sachen vergessen. Brauchst du auch keinen ersten Schritt auf irgendjemanden zuzumachen. Wird nicht funktionieren. Oh, die Leute wissen genau, was ist deine Motivation. Das sehen die. Ist es schlechtes Gewissen oder mein Pastor sagt, ich muss das machen. Und ich hab den Monat doch keinen zu Jesus geführt. Was auch immer deine Antriebe sind, das sind falsch. Aber schaust du mit Gottes Augen und vergisst nicht, wo du mal warst. Das ist eine der größten Hilfen für mich, mich immer wieder zu erinnern, wo Gott mich rausgeholt hat. Und mir vorzustellen, nur ganz kurz, wo wäre ich heute ohne ihn? Ich halte das nicht lange aus, mir das vorzustellen, nur kurz. Und dann ist so eine Dankbarkeit da und ich weiß, ohne diesen Jesus würde ich in dieser Zeit kaputt gehen. Ich würde kaputt gehen. Allein, was in der Politik passiert, was in der Welt passiert, ich würde das nicht tragen können. Ich würde kaputt gehen, ich würde zerbrechen, ich würde depressiv oder was auch immer oder aggressiv oder ohne Jesus würde ich das nicht schaffen. Ich hätte vieles ohne Jesus nicht geschafft. Aber wie viel mehr weiß ich doch heute nach fast 40 Jahren mit Jesus. Mit Jesus kann ich alles schaffen. Er geht mit mir überall durch. Ich habe alles in meinem Leben mit ihm hingekriegt. Nur mit ihm. Er ist schuld an allem Guten in meinem Leben. Ich bilde mir nichts auf mich ein, aber alles auf ihn. Und dieser Jesus liebt jeden einzelnen Menschen. Firas hat eben das Argument genommen. Firas, das weißt du nicht, aber das habe ich nach meiner Bekehrung die nächsten 5 Jahre ständig benutzt. Wir alle haben 6er im Lotto, aber ihr wisst es noch nicht. Das war genau mein Argument. Ja, exakt so ist es. Wir alle haben vor Gott eigentlich gewonnen, wir müssen es nur annehmen. Was nutzt mir der 6er im Lotto? Wir spielen kein Lotto, Lotto ist Glücksspiel, aber was würde mir ein 6er im Lotto nutzen, wenn ich die Zahlen nicht hätte? Gar nichts, oder? Ich könnte es nicht einlösen, ich könnte es nicht geltend machen. Und so ist es doch mit Menschen ohne Jesus. Sie haben noch nicht erkannt, dass Gott auch für sie gestorben ist. Dass da ein Weg ist direkt zum Himmel. Wir können Himmel auf Erden schon hier erleben und vorbereitet für die Ewigkeit nachher den letzten Umzug machen. Wie schön. Doch Menschen, Christen, statt den Missionsbefehl von ganzem Herzen und in allen Möglichkeiten umzusetzen, ist es längst der Standard geworden, so eine Nehmermentalität zu leben. Statt also zum Fragen, was ich fürs Reich Gottes tun kann, frage ich mich, was können die für mich tun? Ey, der Lobpreis war zu laut. Ey, die Stimme ist nicht schön genug. Im Kinderdienst haben die das nicht so gemacht, wie ich das wollte. Hey, du bist du, ihr macht nicht die Gerichte, die ich will. Hey, ist zu warm, ist zu kalt, weißt du? Nehmermentalität. So nehmen sich Leute, die nicht verstanden haben, wofür sie eigentlich hier sind. Das sind alles Nebensachen, die sind so lächerlich und so unwichtig, wenn du verstanden hast, wofür wir eigentlich hier sind. Unsere kleine Welt, wir sind hier, um uns zuzurüsten. Das ist Gottesdienst. Gottesdienst ist Schule, ist Training. Wir sind hier, um zu lernen, wer wir in Christus sind, welche Autorität wir in Christus haben, aber auch, wie wir es anderen sagen können, dass er auch für sie gestorben ist, dass Rettung möglich ist. Wir müssen ein Umdenken haben. Wir, die wir das vielleicht noch nie gehört haben, genauso wie wir, meine Generation, die das schon öfters gehört hat. Die wir schon lange unterwegs sind mit Gott und denken, wir wüssten schon alle Dinge. Wir müssen zurück zu der Basis. Da ist Christentum relevant. Und dann macht alles andere auch Sinn. Was nutzt mir Gemeinde, wenn Gemeinde nicht mehr Trainingsfeld ist für Menschen, die ihren gleich kostbaren Glauben nach außen hin leben und teilen und Leute einfach schon dahin gezogen werden, weil sie sehen, wie attraktiv es ist, wenn Christen einfach ihren Glauben leben, wie sie es in ihrer Familie tun, in ihrem Privatleben, auf der Arbeit, die Integrität, die sie ausstrahlen, das zieht an. Auch die Sorglosigkeit, mit der wir durch diese Welt gehen. Völlig entspannt. Umwelt, Krieg. Wir wissen, wo wir ankommen. Wenn das Leben hier vorbei ist, dann machen wir einen großen Umzug. Der letzte und der schönste von allen. Wir haben nichts zu verlieren. Null. Nada. Und das kriegen Menschen mit, ob du das glaubst. Ob du das lebst. Okay, ich lese noch ein bisschen was aus dem Buch. Wie Jesus den ersten Schritt gemacht hat. Aber das, was Gott mir hier zeigte, hatte noch einen sehr interessanten Nebenaspekt. Es war, als würde er zu mir sagen, so, und jetzt nimmst du ganz neu für dich an, was mein Sohn getan hat. Wenn wir diesem Bild im Folgenden einmal gemeinsam nachgehen werden, Sie mir wahrscheinlich recht geben, dass die erste Beziehungsevangelisation damit begann, dass jemand den ersten Schritt gemacht hat. Und den Raum durchquert hat, und zwar einen sehr großen Raum. An einem bestimmten Punkt in der Weltgeschichte hat nämlich Jesus Christus die wunderbare Gemeinschaft der Dreieinigkeit und die Anbetung und Verehrung der Engel verlassen. Er wurde ein Mensch aus Fleisch und Blut und kam zu uns auf die Erde, um Menschen wie ihn und mir die Hand zu reichen. Und viele von uns waren gerade dabei, ihr Leben zu verpfuschen. Paulus fasst in seinem Brief an die Gemeinde in Rom die Schritte zusammen, die Jesus zu unserer Erlösung getan hat. Als wir hilflos in den Fängen der Sünde zappelten, verließ Jesus den ultimativen Wohlfühlkreis, den Himmel nämlich, um Raum und Zeit zu durchschreiten und uns zu retten. Jesus unternahm bewusst diesen Schritt in die Gottlosigkeit und umfasste all das Schlimmste, was dieser Planet zu bieten hatte, mit Annahme und Liebe und Vergebung. Und auf wundersame Weise bewirkte der Tod Christi für die rebellierenden und von Sünde gekennzeichneten Menschen eine Amnestie für alle. Überlegen Sie doch mal, sein Leben für einen ehrenhaften, edlen, guten Menschen zu opfern, ist ja schon etwas Unglaubliches. Aber es ist doch etwas ganz anderes, sein Leben für Strolche wie uns hinzugeben, oder? Also ich rede von mir. Es war ein absolut unverdienter und unerwarteter Akt. Und etwas entsprechend Umwälzendes gilt jetzt für die Menschen, die Jesus nachfolgen. Wir machen den ersten Schritt auf andere zu, weil er den entscheidenden ersten Schritt auf sich genommen hat. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wieso Gott so weit gegangen ist, um seine Liebe zu uns unter Beweis zu stellen, dann stehen Sie mit dieser Frage sicher nicht alleine da, sondern befinden sich in guter Gesellschaft. Um einer möglichen Verwirrung unter seinen damaligen Zuhörern über den Grund seines Hierseins vorzubeugen, sagte Jesus, ich bin gekommen, um zu suchen und zu finden, was verloren ist. Darum geht es. Das Einzige, worum es Jesus ging, waren die Menschen. Und daran hat sich bis heute geändert. nichts verändert. Menschen, die krank sind, Menschen, die einsam sind, Menschen, die rastlos, niedergeschlagen, ohne Hoffnung sind, Menschen, die verstrickt und in zerstörerische Gewohnheiten und selbstzerstörerischen Beziehungen leben. Im Lukas 19, Vers 10 lesen wir, ich bin gekommen, um zu suchen und zu finden, was verloren ist. Das ist die Kernaussage seiner Berufung. Nehmen wir ein Beispiel. Ihr alle werdet davon mal gelesen haben, es gab da einen Vorfall. Jesus wurde aufgesucht von den Pharisäern und einigen anderen Persönlichkeiten, wahrscheinlich alles Männer. Die brachten eine Frau und sagten, die ist gerade frisch beim Ehebruch ertappt worden. Und das Gesetz sagt, sie muss gesteinigt werden. Ja, wenn es genau, das Gesetz genau siehst, dann müsste eigentlich der Mann daneben stehen, den haben sie aber irgendwie nicht mitgebracht. Ja, Pharisäer, ja. Die wollten Jesus in Schwierigkeiten bringen, das war eigentlich ihr Anliegen. Weil entweder er ließ sie jetzt laufen und handelte damit ganz offensichtlich gegen das Gesetz, das die Steinigung befahl, oder er ließ sie steinigen und so konnten sie ihn dann als Feind der römischen Regierung denunzieren, weil Todesstrafe umzusetzen war Juden nicht erlaubt, nur dem römischen Besatzungsheer. Stattdessen aber, statt diese Entscheidung so oder so zu fällen, hat Jesus was Faszinierendes. Ich nehme an, dass ihr sie steinigen werdet, beginnt er. Wenn das der Fall ist, dann lasst uns diese ganze Sache wenigstens ordentlich erledigen. Macht ruhig weiter und steinigt sie, aber stellt euch in einer Reihe auf und diejenigen von euch, die noch nie eines Vergehens schuldig geworden sind, die dürfen auch ganz vorne stehen. Ihr werft euren Stein zuerst. Das war sinngemäß, was er dann antwortete. Und dieser Plan versaute offensichtlich den Pharisäern den Tag. Einer nach dem anderen lässt den Stein in den Sand plumpsen und geht weg. Und Jesus wendet sich dann zum Schluss völlig ohne Vorwurf und Anklage an die Frau und lässt sie wissen, ich verurteile dich nicht, wirklich nicht, deshalb bin ich nicht hier geblieben. Ich bin gekommen, um dich aus deinem Scheitern zu erlösen und nicht, um dich für deine Fehler zu bestrafen. Und jetzt geh und sündige nicht mehr. Fange noch heute ein ganz neues Leben an. Fall nicht in deine alten selbstzerstörerische Gewohnheiten zurück. Ich werde dir jetzt helfen, ein neues Leben zu führen. Und dieses neue Leben beginnt hier und beginnt jetzt. Das ist Jesus. Hat er sowas zu dir schon mal gesagt? Wahrscheinlich hat es zu jedem von uns schon gesagt. Wir vergessen es nur manchmal. Vielleicht hast du keinen Ehebruch begangen, aber garantiert hast du und ich irgendeine Sünde getan, wo wir wussten, Mist, disqualifiziert mich jetzt für den Himmel. Und Jesus hat vergeben und hat dir die Kraft der Veränderung gegeben. Mit deiner neuen Geburt hast du die Kraft bekommen, dein Leben grundlegend zu verändern. Etwas daraus zu machen, was nie, glaub mir bitte, was nie daraus geworden wäre ohne Gott. Religion hätte das nicht machen können, du selbst hättest es nicht geschafft, deine Umgebung hätte das nicht für dich tun können. Aber Jesus von innen heraus wirkt und gibt uns eine Erneuerung unseres Sinnes, so sagt die Bibel das. Das heißt, wir erkennen auf einmal wieder richtig und falsch. Das, was gerade in unserem Land ganz verloren gegangen ist. Es gibt kein Wertesystem, es gibt keinen Maßstab mehr in Deutschland. In der Politik, das siehst du. Die alten Politiker noch vor 30 Jahren, egal welcher Partei, ob das ein Kohl war oder ein Genscher oder ein Schmidt oder ein Strauß, die hatten ein Wertesystem, das war auf dem christlichen Fundament aufgebaut. Ob sie gerettet waren oder nicht, will ich nicht sagen damit, aber sie hatten ein Wertesystem. Es gab noch richtig und falsch. Heute haben wir Multikulti-Systeme. Die nehmen davon ein bisschen was, davon ein bisschen was, davon ein bisschen was. Und heute ist das richtig und morgen ist das falsch, morgen ist das richtig. Und das erkennen wir gerade auch an der Aussprache. Gewisse Worte werden verboten, andere Dinge sind auf einmal in. Also es ist schwierig manchmal, da noch den Schritt zu halten, was gerade so an Werten wichtig scheint. Umwelt ist heute der neue Gott. Alles muss heute der Umwelt unterordnet sein. Dabei sagt die Bibel, wir kriegen einen neuen Himmel und eine neue Erde. Weißt du, das haben die Leute vergessen. Wir sollen nicht Raubbau mit der Umwelt, das sage ich nicht, aber weißt du, da gibt es Hoffnung. Hoffnung, die größer ist, als nur, dass wir unseren Planeten vielleicht dadurch noch mal 50 Jahre länger am Leben halten. Es gibt Hoffnung. Neue Himmel, neue Erde. Ach, freut euch doch ein bisschen. Ist doch Schönes. Okay, ich möchte jetzt einen Professor zitieren, den Bill Hybels als seinen wichtigsten Mentoren nennt. Er hat ihn geprägt als junger Mann. Professor Bilzikian, hört sich so armenisch an, könnte ein Armenier gewesen sein. Er sagte einmal seinen Studenten Folgendes: Irgendwann werden sie ihr Leben irgendetwas widmen, und zwar alle, denn das tut jeder Mensch. Sie werden entweder versuchen, Vergnügungen oder Besitz, Beliebtheit und Anerkennung zu erlangen oder immer mehr Macht anzuhäufen. Was auch immer es sein mag, sie richten ihr Leben an irgendetwas aus. Im Epheserbrief steht: Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das Prinzip der vorbereiteten Werke hat mich vor 25 Jahren befreit. Bis dahin stand ich ständig unter Druck, all das tun zu müssen, was die Bibel ja sagt. Ja, oder gute Sachen. Oh, bet jeden Tag 5 Stunden. Evangelisiere jeden Tag 10 Leute. Weißt du, so das Denken. Ich wollte ja alles richtig machen. Ich wollte ja für den Herrn alles geben. Herr, alles für dich. Aber ich war letztendlich erfolglos und ausgebrannt und irgendwann dann auch müde, weil ich konnte mir nicht noch mehr Abfuhren holen. Ich war fertig. Warum? Weil ich dieses Prinzip nicht kannte. Was wäre, wenn Gott für jeden von uns, so wie deine Fingerabdrücke einzigartig sind, deine Stimme einzigartig ist, wenn er für dich, Elias, Werke für den morgigen Tag vorbereitet hätte? Irgendetwas, ein Werk, 2 Werke, vielleicht einen Brief, den du schreibst, einen Anruf, den du machst, ein Gebet, das du für jemanden sprichst. Und wenn du in diesen Werken unterwegs bist, gelingt das. Es ist einfach, es ist nicht kompliziert. Wenn du aber jetzt versuchst, dieselben Werke zu tun, weil du sie bei ihm gesehen hast, dann sagst du, boah, das ist cool, guck mal, wie der durchspricht, das mache ich genauso jetzt, jeden Tag. Und du merkst, bei dir ist es... passiert gar nichts. Es ist irgendwie anstrengend und mühsam und unterm Strich kommt nichts mehr raus. Weil wir nicht verstanden haben, warum wir morgens eine stille Zeit haben sollten. Das ist nicht, damit du bitteschön einen Haken machen kannst, ich habe 1 Stunde mit Gott verbracht. Ja gut, es mag helfen, erstmal da reinzukommen, aber worum geht es bei der Zeit mit Gott? Es geht um Kommunikation, um Beziehung, um Gemeinschaft und auch um hinzuhören. Gott, darf ich heute irgendwas tun? Wie oft in diesen Zeiten kommt dir irgendein Gedanke und es ist nicht immer der Teufel, Susan, es ist nicht immer der Teufel, wo du sagen musst, Teufel, weich in Jesu Namen, ich will jetzt mehr beten. Sondern Gott sagt, ich bin's, ich habe einen Gedanken. Aber der ist doch gar nicht geistig. Doch, ist er, hör zu. Dann kriegst du irgendeine Idee, einen Gedanken. Denkst du, ein schöner Gedanke. Schick deiner besten Freundin Iris einen Blumenstrauß. Denkst du, das ist kein geistiger Gedanke. Und Gott sagt, doch, die braucht es gerade jetzt. Verstehst du, Gott spricht manchmal so normal. Und wenn du es tust und hinterher kriegst du eine Resonanz, du weißt genau, es war Gott. Dann brauchst du nicht sagen, ich bin so cool, ich habe jetzt mein Taschengeld für einen Blumenstrauß ausgegeben. Nein, du weißt, ey Gott, ich habe gerade deinen Willen getan. Alles gut, das war's, was ich will. Es hat funktioniert, es kam an. Dann muss ich nämlich, weißt du, ich muss nicht länger das tun, was ich tun kann. Denn das ist ein Fluch. Wenn ich euch so angucke, ich sehe so viel kreative, hochgeniale, hochintelligente Persönlichkeiten hier. Ich könnte jetzt viele Namen nennen, ich will mich nicht unbeliebt machen. Aber ich würde zu jedem von euch sagen, ey, wenn du alles tun würdest, was du tun kannst, dann wäre der Tag schon gelaufen morgen. Und du hättest nicht mal hingehört, was der Herr eigentlich will. Ich vergleiche das oft, ich habe ja gedient 4 Jahre bei der Bundeswehr. Und wenn wir dann morgens zum Antreten kamen, 7 Uhr, Kompanie tritt an und dann kam der Spieß, der Kompanie Feldwebel, und gab die Befehle aus für den Tag. Ich hatte damals ein paar Monate einen Betriebsstoffzug zu leiten, also einen Zug mit ein paar 30 Leuten, und ich bekam dann meinen Auftrag für meinen Zug für diesen Tag. So, jetzt hat er mir einen Auftrag gegeben, zum Beispiel, warte die 13 Tonnen LKWs. Okay, wäre ein Auftrag gewesen. Jetzt habe ich aber einen anderen Gedanken gehabt. Ich dachte mir, weißt du, ich verpasse das Antreten mal heute Morgen und ich habe so eine coole Idee, ich räume jetzt mal die Betriebsstoffhalle auf. Hat alles neu sortiert, aufgeräumt, haben den ganzen Tag zu tun. So, und dann gibt es das Abendantreten. Dann stehe ich dann da. Abends habe ich es dann geschafft, bin ich dabei. Und der Spieß, dann Befehle werden auch schriftlich natürlich gegeben, aber ich habe nicht hingeguckt. Der Spieß steht da und dann erzähle ich, Hauptbefehl,
Triebstoffhalle ist aufgeräumt, alles picobello, neu sortiert, beschriftet, mega gut. Und er guckt mich nur an und sagt, Sätzen 6? Das war nicht Ihr Auftrag. Ups. Sie haben den ganzen Tag verschwendet von sich und von Ihren Männern, etwas zu tun, was nicht Ihr Auftrag war. Mein Auftrag war, die 3 LKWs zu warten, weil die müssen morgen in die Übung. Und Sie haben es verpasst. Disziplinarmaßnahme. Zack, 5 Tage Heimschläferverbot. Ja, ich meine, das ist, wie wir manchmal mit Gott umgehen, weißt du? Wir machen da, was wir denken, was wir alles können und was wir cool finden. Und am Ende des Tages stehen wir dann vor Gott und Gott sagt, ja, was hast du mit dem Tag gemacht? Ja, ich hab das gemacht und das. Und guck mal, super, oder? Und Gott sagt, das war nicht der Plan. Ich hatte vorbereitete Werke für dich ganz persönlich. Alles, was du hättest tun müssen, hättest zu mir kommen müssen morgens, um sie abzuholen. Du hättest klare Aufträge gehabt. Du hättest heute echt Spaß gehabt im Tag. Oh, es war so anstrengend und mühsam. Ja, weil du hast deinen Job gemacht, deine Ideen umgesetzt und nicht meine. Das ist, wie viele Christen Tag für Tag leben. Und das macht dann auch müde irgendwann. Irgendwann so nach 20 Jahren dieses Lebens, sage ich immer, bringt eh nichts. Ich lade niemanden mehr zum Gottesdienst ein. Bringt eh nichts, kommt keiner. Du hast so viele blaue Nasen geholt, so viele Abfuhren, mach ich nicht mehr. Weil du nicht hingehört hast, was der Herr vorbereitet hat an Werken. Manchmal darfst du jemanden einladen und manchmal hast du das Maul zu halten. Ganz praktisch. Wir haben nicht jeden anzupredigen, nur weil wir es können. In den ersten 2 Jahren habe ich so viele Leute vom Glauben weggepredigt. In bester Absicht. Ich habe jedem erzählt, die Entrückung ist bald. Du musst dich ganz schnell bekehren, sonst kommst du nicht in den Himmel. Ich war jung, ich hatte keinen Pastor, ich hatte keine Ahnung und davon ganz viel. Und heute habe ich ein bisschen Ahnung, danke ihm, und mach das so nicht mehr. Ich liebe diese Bibelstelle, weg ist sie. Vorbereitete Werke. Wir haben einen Vater im Himmel, der Dinge plant, damit du darin wandelst. Und die sind dann leicht, die sind vorbereitet, die machen Freude. Die beziehen deine Gaben mit ein, deine Fähigkeiten, deine Neigungen. Das ist mit drin. Er liebt dich, hat dich so gemacht und er will dich da genau für einsetzen. Preis sei Gott. Lass mich noch ein Zitat von Professor Bill Zickian zitieren und dann kommen wir zum Ende für heute, den Rest machen wir das nächste Mal. Er sagte, echte Nachfolger Christi, die es wirklich kapiert haben, verschenken sich selbst an Menschen. Und was am wichtigsten ist, sie tun das, indem sie Menschen auf den Glauben an Jesus Christus hinweisen. Das ist das Höchste und Beste, was wir mit unserem Leben machen können. Es als Wegweiser zu nutzen, durch den Menschen auf Gott hingewiesen werden. Wenn sie wirklich daran glauben, dass die Gnade Gottes Menschen erlösen, befreien und verändern kann, dann ist das beste Geschenk, das sie jemandem machen können, ihm zu erklären, wie er mit Gott in Beziehung treten kann. Wenn ich mit Menschen spreche und sie bitte, einmal ihren Glaubensweg zu beschreiben, dann landen sie immer bei der Erkenntnis, dass Jesus nicht der Einzige gewesen ist, der Schritte zu ihrer Rettung unternommen hat. Da gab es immer jemanden wie dich. Wer von euch, und ich bitte um ehrliches, kurzes Überlegen und dann ein ehrliches Handzeichen, wer von euch, wir machen es an, wir stehen auf, aufstehen, langsam, 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 hört zu, nur die zur Folge gekommen. Wer von euch ist durch direktes Beteiligen eines Menschen Christ geworden? Ihr dürft stehen, nur ihr. Wer ist durch direktes, Mensch hat euch irgendwie in die Gemeinde mitgebracht, hat euch von Jesus erzählt, hat euch eingeladen, hat euch ein Buch geschenkt, ein CD geschenkt, egal. Irgendein Mensch hat dich beteiligt daran, dass du Christ geworden bist. So, jetzt schau doch mal. Schau dich mal um. Die, die sitzen, sind vielleicht keine Christen? Oder Gott hat dich auf andere Weise gezogen. Es gibt tatsächlich auch Menschen, die Bibel aufschlagen und von Gott angesprochen werden oder ja, viel anderes wäre ja wieder Menschen. Fernsehprediger sind auch Menschen, was auch immer. Aber schau mal, ich würde sagen, das sind 80-90% von uns, die jetzt stehen und die auch nur gerettet sind, weil irgendwo einer einen Schritt auf euch zugegangen ist. Vielleicht mehrere Menschen, vielleicht über Jahre hinweg mehrere Menschen. So läuft es normal ab. Wir bringen nicht immer jeden direkt zu Jesus. Das wäre schön, das passiert nicht immer.
Manchmal machen wir nur den einen Schritt und bereiten Menschen ein Stück vor und der Nächste macht den nächsten Schritt. Nehmt gerne wieder Platz. Nun, ich möchte heute gerne der sein, der einen Schritt auf dich zumacht, wenn du sagst, ich sitze jetzt hier. Ich habe Jesus Christus nie in mein Leben eingeladen. Ich habe ihm nie meine Sünden bekannt und gesagt, vergib mir. Ich bin vielleicht christlich erzogen, vielleicht bin ich sogar in der christlichen Kirche. Das kann alles sein. Du kannst sogar im Vorstand sein, das geht alles. Ohne, dass du von Neuem geboren bist. Die Bibel sagt, von Neuem geboren zu werden, ist ein innerer Prozess. Den siehst du von außen nicht sofort, weil von außen bleibst du ja derselbe. Aber innen drin, wenn der Heilige Geist in dich einzieht, stellt er Stück für Stück, wie bei dem Moslem in der Geschichte, stellt er Stück für Stück dein Innerstes wieder her. Er richtet dich sozusagen auf Gott aus und synchronisiert Gottes Liebe mit dir. Und auf einmal weißt du, ich meine, du hoffst nicht mehr, du weißt, dass wenn ich heute sterbe, wenn heute hier eine Bombe explodiert, dann bin ich sofort bei Jesus. Ich weiß, dass ich sein Sohn, seine Tochter bin. Das meine ich. Dieser Glaube ist nichts, was du nachmachen kannst, ist nichts, was du in der Gruppenerfahrung erleben kannst, sondern der geht ausschließlich von dir zu Jesus selbst. Es ist eine sehr persönliche Entscheidung. Allerdings kann man die sehr wohl in der Gruppe treffen, wo Glauben im Raum ist. Und ich glaube, wir haben Glauben in diesem Raum. Und ich möchte, dass du jetzt kurz überlegst, bist du die Person, die Jesus vielleicht jetzt hier heute Morgen retten will? Retten wovor? Retten vor einer Ewigkeit ohne Gott, aber retten auch vor einem Leben ohne ihn. Und mir ist auch egal, ob du an irgendeinen anderen Gott glaubst oder irgendeine Religion in deinem Leben eine Rolle spielt, auch eine christliche, das ist alles nichts, was rettet. Auch christliche Religion rettet dich nicht. Jesus Christus rettet. Er ist der Einzige, der das kann. Und er hat das bewiesen. Alle, die eben gestanden haben, die könnt ihr nachher gerne ansprechen. Das sind so lebendige Beweise dafür, dass Gott Dinge verändert, und zwar für immer. Und wenn du jetzt hier bist und sagst, ich möchte es auch, ich möchte hier nicht rausgehen, wie ich reingekommen bin, ich möchte diesen Jesus mitnehmen. Ob wir uns nochmal sehen, weiß ich nicht, aber im Himmel auf jeden Fall, wenn du diese Entscheidung triffst. Und jetzt möchte ich dich bitten, eine kühne Entscheidung zu treffen. Ich möchte dich bitten, eine Hand zu heben, wenn du sagst, ich bin das. Ich möchte diesen Jesus. Ich möchte Jesus Christus als meinen Retter und Erlöser annehmen. Heute hier. Wenn du da bist, dann heb bitte eine Hand. Es ist dein Moment. Ich werde kurz warten. Der Heilige Geist zieht, weißt du, das muss ich nicht machen mit meinen Worten. Wenn der Heilige Geist in dir zieht, gib dem nach. Du kannst in deinem Leben keine bessere Entscheidung treffen, als Jesus Christus nachzufolgen. Es gibt keine Steigerung. Aber alles, was danach kommt, wird herrlich. Ist jemand hier, der seine Hand heben möchte? Vielleicht ist jemand im Livestream dabei. Ich habe euch hier bei mir. Schreibt gerne, wenn du das bist, heute im Livestream in die Kommentare. Ich bin aktuell da und würde deinen Namen sehen. Aber vielleicht bist du auch jemand, der das erst später sieht. Diese Videos sind ja lange, lange online, vielleicht Jahrzehnte. Und dann möchte ich dich einladen und du sagst, ja, Pastor, das ist genau, was ich brauche. Ich brauche Jesus, ich brauche den, der mir Hoffnung gibt, der mein Leben heil macht, der mich neu macht. Dann möchte ich gerne ein Gebet vorsprechen. Und ich möchte, dass du das von Herzen nachsprichst. Alles, was du brauchst, ist von Herzen diese Worte zu sprechen. Und Jesus wird sich dir offenbaren. Er antwortet immer dieses Gebet. So, lass uns das hier im Raum zusammentun, auch wenn wir das schon 100 Mal gebetet haben. Es ist ein gutes Gebet, Gebet der Hingabe. Steht gerne auf und heb deine Hand zu Gott und sprich mit mir. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du den ersten Schritt für mich gemacht hast. Du hast das Universum durchschritten, um hierher zu kommen, zu mir. Und ich bringe dir jetzt all meine Lebensschuld. Auch die Tatsache, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir und wasch mich rein. Ich entscheide mich. Ich will dir nachfolgen, Jesus. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Amen. Und wenn du das gesprochen hast jetzt, zu Hause, wann auch immer, Gott hat dir ein neues Leben gegeben. Und das fängt gerade erst an und das wird gut. Und da werden Dinge passieren in deinem Leben, die du dir nicht vorstellen kannst, weil Gott hat eine Berufung für dich ganz persönlich. Denk an den Fingerabdruck, denk an die Stimme, du bist einzigartig und Gott hat für dich einen Plan. Ich danke euch allen für eure Aufmerksamkeit und übergebe jetzt wieder an Pastorin Iris und freue mich schon auf den zweiten Teil.
Hallo, mein Name ist Bernd C. Drümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Danke, dass Sie unseren Podcast hören. Ich möchte Ihnen mit ein paar Worten vorstellen, wer wir sind und wofür wir stehen. Wir als Christuszentrum Limburg sind eine protestantische Freikirche, die das volle Evangelium von Jesus Christus lehrt und bestrebt ist, es in seiner ganzen Fülle zu leben. Hierzu gehören neben der Erlösung allein durch das Vertrauen auf Jesus Christus auch körperliche und seelische Heilung, ganzheitlicher Wohlstand und die Freisetzung von Gebundenheiten. Unser Ziel ist, dass Menschen Gott persönlich kennen, echte Freiheit erleben, ihre Bestimmung im Leben finden und auch für ihr Umfeld hierdurch einen Unterschied machen. Wenn Sie Jesus Christus durch diesen Podcast oder unsere YouTube-Präsenz kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir eine E-Mail an pastor@cclm.de. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum in Limburg, in dem alten Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2a. Gegen 10.30 Uhr beginnt dann auch unser Video-Livestream auf YouTube. Sagen Sie dort gerne im Live-Chat einmal Hallo. Auch unsere Formate POP, das bedeutet Pastors Office Podcast, mit geistlichen Leckerbissen und Talk for Two für eine gelingende und freudvolle Partnerschaft finden Sie auf YouTube. Erlauben Sie mir zum Schluss, Sie noch an eine der größten Wahrheiten zu erinnern, die ich lernen durfte. Gott ist schuld an allem Guten in Ihrem Leben. Herzlichst, Ihr Bernd C. Drümper.